Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Die große, umwerfende, leidenschaftliche Liebe und wie sie am Alltag zerbricht, diese Geschichte ist schon oft erzählt worden, aber immer wieder neu. Jetzt in Lamento, dem neuen Roman von Madame Nielsen. Und ich freue mich, dass sie gleich damit bei uns zu Gast ist. Lamento, so heißt der neue Roman der dänischen Schriftstellerin und Performerin Madame Nielsen. Es ist der dritte Roman, der auf Deutsch erscheint nach Der endlose Sommer und das Monster. Und ich freue mich sehr, dass Madame Nielsen jetzt hier bei mir im Studio ist. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo. Vielen Dank.
Ja, schön, dass Sie da sind. Es geht in Ihrem Roman ja um ein Paar, eine ganz extreme Liebe, ein junger Mann und eine junge Frau, die lernen sich kennen und kommen dann quasi wochenlang gar nicht mehr aus dem Bett, aus der Wohnung heraus. Auf einer anderen Ebene erzählen Sie aber auch schon von dem Verlust dieser Liebe. Was ist das für ein Paar? Stellen Sie uns die beiden mal vor.
Oh, die sind eigentlich in ihrer Zeit so um die Jahrtausendwende so ganz normale junge Menschen. Aber die sind immer schon beide kommende Künstler. Und die Frau hat schon ein kleines Roman herausgebracht. Und der Mann fängt an, Theater zu machen, schreibt an einem Theaterstück, das sein großes Durchbruch sein soll. Und dann treffen sie sich zufällig, wie das Leben das will und die Schicksale. Und dann, sie hatten das eigentlich nicht gewollt. Also das ist keine so Internet-Dating oder sowas. Also damals, und es war Zufall. Und dann plötzlich hört die Zeit auf, die Welt verschwindet und die leben ein Parallelleben zur Weltgeschichte und machen ihre eigene Weltgeschichte in der Wohnung und in der Stadt. Also so ein, die ganze Welt wird verzaubert durch diese
und
Liebe.
Man sagt ja auch, wenn so eine Liebe entsteht, man ist entflammt für jemanden. Und da gibt es relativ am Anfang auch eine Szene, wo buchstäblich Flammen ausbrechen, ein Feuer bricht aus und der Mann, anstatt dass er sich um die Frau kümmert, kriecht er da nochmal rein und rettet sein Manuskript. Ist das so der erste Bruch, der da entsteht?
Ja, also es ist so, dass der Roman ist in drei Teilen und man fängt irgendwie mitten an mit diesem großen Feuer, dass sie heiraten auch, weil es muss romantisch sein. Und dann wollen sie ein Kind haben und sie fahren auf eine späte Hochzeitsreise nach Frankreich, wohnen schön auf dem Land, also wandern. Und dann fahren sie nach Paris und dort wohnen sie bei einer Freundin vom Mann und vom jungen Mann. Und dort, durch Zufall, entsteht ein Brand. Und die Frau, diese junge französische Frau, sie stirbt fast in dem Feuer. Und der Mann, er rettet nicht diese junge Frau, aber nimmt sein Manuskript raus. Also es geht um die Kunst vor allem.
Genau, also, und das ist ja auch was, woran das dann so zerbricht, auch an diesem unbedingten Kunstwillen. Aber ist das nicht auch der Alltag, der sich da einschleicht? Also kann so eine große Liebe überhaupt im Alltag bestehen?
Das eigentlich nicht, aber das passiert ja für viele Menschen. Es gibt ich habe eine Beziehung, wo wir hatten diese wahnsinnige Liebe. Und jetzt, obwohl wir auch ab und zu ziemlich getrennt leben, dann besteht es immer noch und hat seinen Alltag. Und das ist man muss diese Transformation schaffen. Aber das schaffen die beiden nicht, weil als sie endlich zusammen wirklich leben und Alltag machen sollen, dann stellt sich heraus, wie für ganz viele Menschen, dass ihre Lebensarten völlig verschieden sind. Also der Mann arbeitet nur am Abend und im Nacht und chaotisch und die Frau arbeitet am Morgen und geregelt und diszipliniert Und das passt nicht zusammen.
Mhm. Aber Sie haben schon gerade ein Stichwort genannt, Transformation, ja. Dieser Wandel. Sie stehen ja quasi für den Wandel, auch als Person. Sie haben sich ja selbst verwandelt. Sie haben früher als Mann, waren Sie ein Mann, jetzt leben Sie als Madame Nielsen. Mhm. Ist das so Ihr Generalthema oder das Grundmotto Ihres Lebens, das Verwandeln, auch in Ihren Büchern?
Das könnte man vielleicht sagen, aber ich will mich auch nicht festlegen, weil ich will auch gerne immer in Transformation bleiben, sodass Transformation nicht notwendigerweise ewig mein Thema wird. Aber ich glaube, dass Transformation ist so etwas, das in allem gibt, dass wenn man nicht ständig in irgendeine Transformation ist, dann ist man tot. Also Leben ist der Körper ist immer, transformiert sich sowieso immer. Es wird älter und man muss sich immer an seinen Körper anpassen, seine Lebensweise zum Körper, zum Welt, zum, man muss immer in Bewegung bleiben, wandern. So, deshalb ist meine Schrift auch eine Wandern im Schrift und mein Wandern ist ein schriftliches Wandern und so. Alles geht ineinander über, glaube ich.
Sie haben mal in einem Interview gesagt, ich bin sowieso nicht ich. Und gleichzeitig werden Sie aber ständig auch nach den Bezügen zu Ihrer eigenen Biografie und zu Ihrer Person gefragt. Ist das nicht auch lustig oder absurd?
Das ist wirklich absurd. Auch mit diesem Roman versucht ganz viele Rezensenten, mein Leben in dem Roman hineinzulesen.
Dass Sie der Mann in der Beziehung waren und sich jetzt aber in die Frau hineingedacht haben. Ja, aber es ist ganz anders.
Das ist, also alle großen Schriftsteller, glaube ich, also von Proust und James Joyce und Virginia Woolf, sie haben alle Fiktion geschrieben, aber doch immer aus Erfahrungen geschöpft. Das muss man. Also man kann nur anderen mitteilen, etwas, was man selbst nicht notwendigerweise erlebt hat, aber erfahren hat. Also die Erfahrung, die persönliche Erfahrung ist wichtig, weil das ist das Einzige, was man mitteilen kann, was man mit anderen Menschen teilen kann. Und dann, das kann dann auch, dann muss es muss im Schreibprozess dann sich transformieren. Das heißt, dass ich habe auch eine große Liebe oder zwei, dreimal in meinem Leben erlebt. Und einer von denen ging völlig schief. Und dort gibt es eine Parallele. Aber das ist nicht ein autobiografischer Roman.
Aber gibt es denn in diesem beständigen Wandel, den Sie beschreiben, trotzdem so etwas wie einen Kern, den Sie oder vielleicht auch die Menschen, die Sie lange begleiten, Ihre Kinder, Ihre Frau, wiedererkennen, der für Sie unverbrüchlich bleibt?
Ja, das glaube ich schon. Aber ich weiß nicht, ob es ein Kern ist. Aber da ist immer etwas. Aber es ist, man kann nicht so seine Finger drauf, man kann nicht sagen, das ist es. Das ist etwas Mystisches. Mhm. Also was ihnen so gerade und immer noch ihnen macht, das weiß man nicht. Mhm. Und deshalb verliebt man sich ja auch am besten in etwas, was sehr anders ist. Also jemanden, die große Liebe, die ein ganzes Leben lang sich weiterentwickeln kann, das ist eine Liebe, wo man nie den anderen richtig verstehen wird.
Davon erzählt das Buch ja auch und es heißt ja Lamento, das heißt, ist eigentlich ein Begriff aus der Musik, ein Klagegesang, aber ich fand Ihr Buch gar nicht wehleidig oder jammerig, sondern es ist tatsächlich ja trotzdem ein Hohelied auf die Liebe auch.
Ja, aber das ist eine, der Roman hat ein Motto aus einem Barockoper von Henry Purcell, Dido und Aeneas. Und auch dieser Klagelied von Dido hat so eine Kraft. Und ich glaube, dass die Kunst kann so eine Kraft schaffen. Also ich will ja die Leser verführen mit meinem Schrift, meine Romane, meine Geschichten. Ich erzähle etwas Wichtiges, das ihn verführen soll. Und dort drin ist ganz viel Licht und auch ganz viel Dunkles. Aber am Ende wird man hoffentlich so wiederbelebt. Also man hat vom Lesen, auch von diesem Klagelied, kriegt man so eine Lust aufs Leben, sich verlieben.
Das stimmt. Und Sie haben jetzt auch schon den dritten Roman über dieses Liebesthema geschrieben, denn das ist das, Sie haben ja eine Trilogie und das hält ja quasi, gibt es nicht gleiche Figuren wie sonst bei
Nein,
Trilogien?
Nein, das ist einem eher so ein Dreieck.
Ein Dreieck aus Liebe quasi. Und ist das jetzt damit abgeschlossen oder kommt vielleicht doch noch irgendwas
Neues? Nein, das ist eine Trilogie. Aber die Liebe will in meinen Romanen immer dabei sein, weil es gibt keine Geschichten oder kein Leben ohne Liebe. In irgendeiner Form.
Also wird Feuer vielleicht auch der nächste Roman von Madame Nielsen ein Liebesroman?
Der nächste Roman auf Deutsch vielleicht, weil das wird vielleicht dieser dritte Teil, das höchste Wesen. Aber es kommt vielleicht etwas ganz anders. Man weiß nicht, weil diese Madame ist ja immer in Verwandlung.
Aha, das bleibt also spannend, wie ich Sie dann das nächste Mal hier erleben werde. Ja. Super. Vielen Dank, Madame Nielsen, dass Sie hier waren. Danke für dieses schöne Gespräch. Und der Roman Lamento, den hat Hannes Langendörfer aus dem Dänischen übersetzt und erschienen ist das Buch beim Verlag Kiepenheuer und Witsch. Es gibt ja dieses Phänomen, dass bestimmte Wörter, die man so ganz selbstverständlich benutzt hat, auf einmal aus der Alltagssprache heraustreten. Plötzlich verwendet sie jeder, oft auch in verwandelter Bedeutung. Wir wollen uns solche Begriffe ansehen und schlagen ein Wörterbuch der Gegenwart auf. Letzte Woche sind wir beim Buchstaben R und dem Wort Ringtausch hängen geblieben, das ja durch die Waffenlieferungen an die Ukraine in völlig neuem Zusammenhang steht. Heute schauen wir weiter hinten beim Buchstaben W, der Begriff Vogue. Hört man ständig, aber wer weiß eigentlich genau, was es bedeutet. Florian Werner schafft Abhilfe.
Woke, Adjektiv, Englisch. Vom Partizip Perfekt zu to wake, aufwecken. Ein Begriff, der vorzugsweise von Menschen verwendet wird, die ihn verachten. Folgerichtig handelt es sich bei der Aussage, X oder Y sei woke, meist um eine Fremdzuschreibung, die in der Regel nicht freundlich gemeint ist. Auch wenn vielen gar nicht klar ist, was der Ausdruck überhaupt bedeutet.
Die meisten Leute wissen gar nicht, was gemeint ist. Und die denken, die halten das für so einen skandinavischen Einrichtungstrend, ja. Wo irgendwie ganz viel mit Textil gearbeitet wird und natürlichen Hölzern. Nee, das ist es nicht.
So der Journalist Jan Fleischhauer, der sich durch sein selbstgefälliges Gewitzel klar als Vertreter der Anti-Wokeness positioniert. Was aber ist es dann? Der Duden definiert Woke als in hohem Maß politisch wach und engagiert gegen insbesondere rassistische, sexistische, soziale Diskriminierung. Die erste bezeugte Verwendung des Wortes in diesem Sinn stammt aus dem Jahr 1938. Damals riet der Bluesmusiker Led Belly, dass man als Schwarzer in den Südstaaten angesichts des allgegenwärtigen Rassismus besonders vorsichtig, umsichtig, wach, in afroamerikanischem Englisch eben woke sein müsse. In den allgemeinen Sprachgebrauch wanderte die Wendung Stay Woke, aber erst im Lauf der 2010er Jahre. Vor allem durch die Black Lives Matter Bewegung, aber auch durch Songs wie Master Teacher von Erykah Badu. Aber Sprache ist ein wandelbares Medium. Unter der Präsidentschaft von Donald Trump wurde Woke in kürzester Zeit von reaktionärer Seite aufgegriffen und zum politischen Kampfbegriff umgedeutet. Zum pauschalisierenden Kürzel für alles, was aus konservativer Sicht schiefläuft, schlechter wird oder, in den Worten des ehemaligen amerikanischen Präsidenten, schlicht scheiße ist.
Everything woke turns to shit, okay? It's true.
Kein Wunder, dass Woke sich nicht mehr als solche beschimpfen lassen wollen, während Anti-Woke sich noch von Jan Fleischhauer erklären lassen müssen, was der Begriff überhaupt bedeutet. Was aber tatsächlich verwundert, das ist die Verachtung des Schlafes, die aus dem Begriff der Wokeness spricht. Denn Wachsein schön und gut, aber ist Schlafen, Ausruhen, Träumen nicht mindestens ebenso wichtig? Das ist nicht nur eine Frage der Physiologie, sondern auch eine des Geistes. Schlafen, träumen, das bedeutet in den Worten des Philosophen Christoph Türke, allen festen Halt preisgeben, den das Establishment eingeschliffener Sitten und Gewohnheiten, Wahrnehmungs- und Denkformen zu bieten pflegt. Anders gesagt, gerade der Schlaf bietet Raum für wildes Denken, für das Entfalten von Alternativen. Der Traum ist die Konkurrenz zum lebensweltlichen Status quo. Und als solcher dann doch ziemlich woke.
Florian Werner lieferte einen Eintrag in unser Wörterbuch der Gegenwart. Heute ging es um den Begriff Woke und das wachsende Wörterbuch, das können Sie bei uns im Internet einsehen auf unserer Homepage deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es gibt ja manchmal so historische Geschichten, die sind so unglaublich, dass man sie sich eigentlich gar nicht ausdenken könnte. Dazu gehört auf jeden Fall die des Albatros Verlags. Das war ein jüdisch dominierter, britisch finanzierter Verlag, der in Nazi-Deutschland englischsprachige Literatur verkauft hat. Wie das überhaupt möglich war, das erzählt die Literaturwissenschaftlerin Michelle Treu in ihrem Buch Die Albatros Connection. Hans von Trotha hat das Buch gelesen. Was ist das denn für eine Geschichte, dachte ich, als ich mich vorbereitet habe. Kannten Sie die schon oder war das jetzt auch für Sie was ganz Neues?
Nein, ich kannte die auch nicht. Das war auch für mich was Neues. Das liegt aber auch daran, dass Verlagsgeschichten meistens so Geschichten aus der zweiten, dritten Reihe sind. Wir kennen die Bücher, wir kennen die Autorinnen und Autoren, manchmal noch die Verlegerinnen und Verleger, aber schon beim Lektorat hört es auf und beim Vertrieb schon gar. Und abgesehen von allem anderen ist das wirklich interessant und spannend, dass hier mal jemand in die sozusagen Mechanismen, in die Funktionsweise von Verlagsarbeit, internationaler Verlagsarbeit einsteigt. Vor allem zwei Sachen sind da sehr spannend. Erstens, wie viel Arbeit und Zeit und Aufwand vergeht vom Manuskript zum verkauften Buch. Und zweitens, wie viel von Persönlichkeiten abhängt, von einzelnen Entscheidungen einzelner Leute. Und da hat Michelle Treu großes Glück in diesem Fall, weil sie drei richtig starke Helden sozusagen in ihrer Geschichte hat. Christian Wegner, ein Neffe des Inselverlegers Anton Kippenberg. Kurt Enoch, den Sohn eines jüdischen Buchhändlers und selber auch Buchhändler. Und eine sehr schillernde Figur, ein in London, in Paris lebender Engländer, John Holroyd Rees, von dem man nicht weiß, ob er je Geld hatte oder nicht und der später noch sehr viele andere Berufe haben wird. Die drei gründen 1931 diesen Verlag, der tatsächlich in Deutschland englische Bücher verkauft.
Und was haben die da so für ein Programm gemacht? Also was wurde da publiziert bei Albatros?
Das ist eine spannende Geschichte, dass seit Mitte des 19. Jahrhunderts gab es einen Verlag, Tauchnitz Edition hieß der, der sich die Rechte für englischsprachige Bücher auf dem deutschsprachigen Territorium gesichert hatte. Und da reden wir über alles, was Rang und Namen hat, von James Joyce über Virginia Woolf und D.H. Lawrence, aber auch Agatha Christie, Hammett, Edgar Wallace, also alles. Und das konnten die exklusiv verkaufen. Und dieser Christian Wegner war Manager oder Geschäftsführer, einer der Geschäftsführer von den Tauchnitz-Editionen. Und die haben dann das gemacht, was man im Grundkurs Management für Dummies lernt. Die haben ihren originellsten Geschäftsführer rausgeschmissen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das selber. Und hat das mit den beiden anderen gemacht. Also die haben dieses Geschäftsmodell übernommen. Dann kamen aber die Nazis. Und erstmal dachten sie, jetzt ist es zu Ende. Aber auch die Nazis mussten ja einen Krieg finanzieren. Und ihnen waren die Einnahmen aus den Devisen wichtiger als die falsche Sprache der Bücher in Deutschland. Und dann haben die tatsächlich ein international komplexes Finanzierungsfirmen-Vertriebssystem aufgebaut, bei dem irgendwann auch nicht mehr klar war, wem was gehört und wo was ist. Und die Bücher wurden in Europa hin und her geschippert. Aber sie haben überlebt als Personen, als Verlag und haben tatsächlich auch bis dann in die 50er Jahre dann Bücher verkauft.
Das heißt, es ging auch die ganze Zeit durch. Also da war dieses Deviseninteresse so stark, dass sie die ganze Nazi-Zeit hindurch arbeiten konnten.
Ja, das ist noch eine zusätzliche Dimension, die dieses Buch hat, dass man Einzelheiten nicht nur der Kulturpolitik, darüber reden wir ja öfter, aber der Wirtschaftspolitik der Nazis versteht. Und der Unterschied zwischen einer Publizistin und einer Historikerin ist ja, die Publizistin recherchiert so lange, bis sie ihre Geschichte erzählen kann. Die Historikerin geht bei jeder Entscheidung auf den Grund, warum hat diese Person in diesem Moment das entschieden. Und das tut sie nicht nur bei diesen drei Verlegern, sondern eben auch bei den Nazi-Größen, auch beim englischen Geheimdienst, der Holroyd Rees auf den Fersen ist, bei allen. Deswegen ist das Buch sehr dick, Aber es ist eben wirklich sehr, sehr grundlegend recherchiert. Und man fängt an, diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen.
Also hat man auch ein Stück richtige Zeitgeschichte nochmal. Es geht nicht nur die Verlagsgeschichte, sondern die Autorin arbeitet auch diesen ganzen zeithistorischen Hintergrund nochmal mit auf.
Absolut. Und das eben auch noch aus der externen Perspektive. Also es sind in der letzten Zeit einige sehr umfassende geisteswissenschaftliche Bücher erschienen von Forscherinnen, es waren hauptsächlich Frauen, aus USA, die sich mit der deutschen Kriegs- und Nachkriegszeit beschäftigt haben. Und das sind ganz andere Bücher, als wenn wir das selber tun, weil sie das von einer ganz anderen soziologischen Warte aus beschreiben. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend.
Also, aber Sie haben schon gesagt, das Buch ist sehr dick. Es ist eine spannende Geschichte. Lesen sich diese vielen Seiten denn auch spannend? Oder gibt es doch irgendwo einen
kleinen Haken? Sie lesen sich auch sehr spannend. Es ist tatsächlich so, das ist ein Genre, das es im angelsächsischen, vor allem US-amerikanischen Wissenschaftsbetrieb sehr viel mehr gibt als bei uns, dass man nämlich auch sehr gründliche wissenschaftliche Untersuchungen in einem sehr unterhaltsamen, spannenden Ton erzählt mit Cliffhangern und offenen Fragen, die dann irgendwann beantwortet wird. Das ist gar nicht so leicht ins Deutsche zu übertragen, weil wir das nicht so gewöhnt sind. Und manchen mag das vielleicht auch zu weit gehen und auch die Gründlichkeit. Für ein deutsches Publikum hätte man das eine oder andere nicht so ausführlich erzählen müssen. Aber das ist wirklich auf hohem Niveau geklagt, weil das Ganze absolut gründlich recherchiert, eine faszinierende Geschichte ist und sich wirklich gut liest und man hinterher eine Menge versteht.
Also Hans von Trotha empfiehlt das Buch Die Albatros Connection, Drei Glücksritter und das Dritte Reich von Michelle Troy, übersetzt aus dem Englischen von Herwig Engelmann. Erschienen ist das Buch im Hamburger Europa Verlag für 42 Euro. Weiterschreiben, so heißt ein beeindruckendes Internetprojekt, das seit inzwischen 5 Jahren geflüchteten Autorinnen und Autoren die Möglichkeit gibt, auf einer Plattform zu schreiben, im Dialog oder auch im Tandem mit bekannten deutschsprachigen Kolleginnen. Inzwischen sind da mehr als 60 verschiedene Exilschriftsteller zusammengekommen aus 14 Ländern und eine Auswahl dieser oft sehr berührenden Briefwechsel sind jetzt im Hörverlag erschienen mit insgesamt 15 Stunden Laufzeit. Das heißt, da sind viele bewegende Stimmen und Begegnungen von Gegenwartsautorinnen aus Kriegs- und Krisengebieten und dem deutschsprachigen Raum zu hören. Wir stellen Ihnen in dieser Woche einige Ausschnitte daraus vor. Heute schreiben sich Monika Rink und die iranische Dichterin Pega Ahmadi.
Liebe Pega, ich habe meine Mutter besucht am Wochenende. Sitze gerade im Zug zurück nach Berlin, maskiert. Es machte mir große Freude, an den grünen Wiesen entlang zu fahren, darüber gewaltige Wolkentürme. Ich bin deinem Hinweis auf die Volumenpoesie nachgegangen und fand einen weiteren Begriff auf Französisch. Espace-Mentalisme, einer Gedankenlinie Volumen zu geben. Die Vorstellung gefällt mir, dass die Texte sich einen Raum nehmen, sich vergrößern. Und dass sich damit vielleicht auch das Denkbare ausdehnt.
Liebe Monika, jetzt kann ich mir die Ruhe eines Zuges mit den grünen Landschaften und Wolkentürmen vorstellen. Bilder, die schnell vergehen und unser Blick folgt ihnen. Wenn der Zug relativ leer ist, begleitet sein Rhythmus unsere Gedanken. Ich konnte immer noch keine Übersetzung von Royais Gedichten finden. Vielleicht sollte ich selbst eins für dich übersetzen.
Ich habe gesehen, dass es französische Übersetzungen gibt, aber habe kein Gedicht im Netz gefunden. Ich habe nur flüchtig geschaut. Das Internet im Zug funktioniert nicht immer gleich gut. Vielen Dank für deine Beschreibung der Entwicklung der iranischen Poesie. In welche Richtung geht die neue Dichtung? Welche Einflüsse greift sie auf?
In Bezug auf die heutige iranische Poesie muss ich sagen, dass es verschiedene Arten gibt. Einige Leute schreiben immer noch klassische Gedichte, aber die Mehrheit ist bei denen, die neue Gedichte schreiben. Vor ungefähr 25 Jahren waren wir eine sehr kleine Gruppe von Dichtern, die einen neuen Stil in Form und Sprache der Poesie geschaffen haben. Wir waren in der Minderheit, aber im Lauf der Zeit wurde dies nach und nach ein bekannter und gültiger Trend. Wir glaubten, dass die Zeit der Diktatur des Monologs vorbei ist. Dies ist nur ein Beispiel davon.
Du schreibst von der Zeit der Diktatur des Monologs. Was ist an die Stelle des Ichs getreten? Ich kenne auch mein eigenes Missfallen, wenn in einem Lyrikband auf eine zu persönliche Weise zu oft Ich gesagt wird. Wenn das Ich sozusagen der einzige Klebstoff ist für alles, was existiert. Ich schätze aber Dichter und Dichterinnen, denen es gelingt, das Ich wie zu einem Raumanzug werden zu lassen, zu einem Kostüm, das alle Leute, die das Buch lesen, anprobieren können. Das Ich, das ein Angebot für den Leser ist, es zu benutzen.
Ein Ausschnitt aus der Hörbuchanthologie Weiterschreiben, Wortwechseln, literarische Begegnungen mit Exilautorinnen. Herausgegeben haben das Ganze Dima Albita Kalaji, Christiane Colorio und Annika Reich und erschienen ist es im Hörverlag. Ausgerechnet am Tag vor dem Welttag des Buches Ende April, da haben die unabhängigen Buchhändler in Leipzig eine ziemliche Hiobsbotschaft erhalten, denn die Bibliotheken der Stadt schreiben ihre Etats ab dem kommenden Jahr europaweit aus. Damit sind die kleineren Buchhandlungen vor Ort quasi abgehängt. Monika Osberghaus leitet in Leipzig den Klett Kinderbuchverlag, war mal selbst Buchhändlerin und ich bin jetzt mit ihr verbunden. Hallo, guten Morgen, Frau Osberghaus.
Guten Morgen.
Sie haben sich ja wegen dieser veränderten Etatvergabe an den Leipziger Oberbürgermeister gewandt mit einem Brief. Warum? Was ist daran so ärgerlich?
Ich finde es aus mehreren Gründen richtig ärgerlich. Erstens ist es so, dass die Buchhändler hier in Leipzig doch ganz gut mit der Stadtbibliothek verbandelt waren und es da ein ganz gutes Vergabeverfahren gab. Das heißt, die konnten immer mit kleineren oder auch mittleren, größeren Aufträgen rechnen. Und wenn die jetzt wegfallen, dann ist das für manche von denen existenzgefährdend. Dann gehört mit zu dieser Ausschreibung, dass auch die Bibliothekarinnen oder Bibliothekare, die in der Stadtbücherei früher die Auswahl getroffen haben oder jetzt noch die Auswahl der Bücher treffen, dass die das dann nicht mehr machen, sondern dass das dann dieser neue Partner, der es jetzt dann werden soll, machen soll. Beides, finde ich, führt wirklich zu einer Verarmung. Also es wird dadurch möglicherweise zu weniger Vielfalt in der Auswahl kommen, auch vielleicht zu weniger Vielfalt in der Buchhandelslandschaft hier in Leipzig und die ganze Bandbreite des Angebots wird vielleicht verengt werden. Und das ist absolut, und das Ärgerlichste ist eigentlich, dass es vielleicht überhaupt nicht nötig wäre, dass es also jetzt so kurzfristig kam, diese Entscheidung oder diese Bekanntgabe, dass die hiesigen Buchhändler überhaupt nicht überlegen konnten, ob sie vielleicht doch noch ihren Hut in den Ring werfen und da vielleicht bei der Ausschreibung mitmachen. Es ist einfach viel zu knapp. Und das hat mich geärgert und ich finde, die Verantwortlichen hier, die kulturell Verantwortlichen in der Stadt, die haben da einen Fehler gemacht.
Und haben Sie denn da auch Unterstützung von den kleineren Buchhandlungen? Reagieren die? Formt sich da Protest? Denn wenn Sie sagen, da hängt quasi auch ein bisschen deren Existenz mit dran?
Ja, ich habe das vor allen Dingen über einen dieser Buchhändler überhaupt erfahren. Und dann habe ich den gefragt, was können wir denn machen? Und dann haben wir drüber gesprochen und daraufhin habe ich dann den Brief geschrieben. Es sind schon alle etwas verdattert gerade, glaube ich. Also ich denke, der Herr Oberbürgermeister Jung wird jetzt etliche Briefe bekommen. Mhm. Aber ob man noch was machen kann, das weiß man eben nicht. Aber es muss jetzt eigentlich ein Aufschrei hier kommen in Leipzig. Wir sind ja Buchstadt, sind ja immer alle so stolz drauf und gerade auch die Verantwortlichen betonen das ja immer. Und jetzt hungern sie uns sozusagen aus. Ne? Ich bin selbst eine ganz eifrige Bibliotheksnutzerin. Ich gehe da alle 2 Wochen hin. Ich will da weiterhin diese gute Auswahl finden, auch dieses ganz tiefe Sortiment, auch diese regional interessanten Lyrikbände und so weiter. Und das weiß ich eben nicht, wenn das jetzt ein großer Anbieter wie zum Beispiel Hugendubel auswählt, ob das dann noch so bleibt mit diesem schönen bunten Angebot.
Das heißt, da geht es auch gar nicht nur um so juristische Sachen, die fragwürdig sind, dass vielleicht die Buchpreisbindung untergraben wird, sondern auch tatsächlich um inhaltliche Sorgen, die Sie da haben.
Also die Sorge habe ich jedenfalls, es könnte darauf hinauslaufen. Das weiß man ja jetzt nicht, aber genau. Und was ich auch wichtig finde, ist, es hätte vermieden werden können. Wir hätten frühzeitig, sagen wir mal, also es muss Personen gegeben haben, die von dieser Sache wussten und die wussten, das kommt hier auf uns zu und die das dann nicht thematisiert haben hier mit den Beteiligten, sondern das einfach mal so kommen ließen und jetzt achselzuckend sagen, ja, keine Ahnung, Mist, ist blöd für die Buchhändler hier, ja, sehr schade, dumm gelaufen, ne? Aber es hätte doch wohl Leute gegeben, die dann mal Alarm schlagen konnten. Also ich weiß es nicht, warum die das nicht gemacht haben. Man muss doch als Buchstadtmensch hier sagen, nee, das können wir hier nicht machen.
Und haben Sie denn da von den Verantwortlichen schon eine Reaktion drauf bekommen? Denn die Kulturbürgermeisterin hat sich ja schon verständnisvoll auch dem Buchhandel gegenüber geäußert.
Ja, das habe ich auch gelesen. Aber ich frage mich, wer es dann wohl war, der nicht gesagt hat, hallo, das geht hier nicht. Ich weiß es nicht. Also ich habe noch keine offizielle Antwort bekommen.
Aha, das heißt, da bleiben wir mal dran und gucken uns das genauer an, was da noch passiert. Denn das ist ja auch was, was es auch schon in anderen Städten gibt. Aber wir behalten Leipzig im Blick. Monika Osberghaus, Verlegerin des Leipziger Klett Kinderbuchverlags. Vielen Dank für dieses Gespräch. Alles
Danke
Gute
auch.
Nach Leipzig. Tschüss.
Danke, tschüss.